Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute geht es um das Thema Macht, wie sie funktioniert und wie sie uns ohnmächtig sein lässt. Dazu habe ich als Expertin Judith Juhnke eingeladen. Hallo Judith, schön, dass du heute hier bist.
Hallo lieber Siranus und hallo ihr Lieben, die zuhört.
Judith ist internationaler Leadership Consultant, Coach und Channel für CEOs, Unternehmer und Visionäre. Sie ist Speakerin, Gründerin und Bestseller-Autorin. Und 2018 ließ sie ihr 30 Millionen Euro Kundenportfolio in der Konzernwelt hinter sich und tauschte es, wie man heute sieht, sehr erfolgreich gegen Unternehmertum. Lass uns einsteigen und wie immer mit der ersten Frage, Judith, würdest auch du dich als eine der New Women bezeichnen und wenn ja, warum?
Lieben Dank für das wundervolle Intro und ich liebe deine Eingangsfrage. In ganz kurz ist die Antwort ja. Und jetzt natürlich die Neugierde dahinter, ja warum denn eigentlich und welche Perspektive gibt es anzuschauen? Wenn ich auf das Thema gucke, auf neue Zeit und Frau und wie drückt sich das aus, was bedeutet das eigentlich, hat es für mich ganz viel mit Souveränität zu tun. Wie kann ich als Mensch wieder in eine Form von mir selbst kommen, in der ich möglichst eigenständig bin? Wenn wir aus der spirituellen Sicht gucken, das ist immer so dieses Oneness-Thema, ich werde ganz, ich bin halt eine Einheit. Was nicht bedeutet, dass ich mich wegziehe von anderen Menschen, dass ich einsam bin. Also das ist so ein bisschen der Teil. Jetzt könnte man aber auch sagen, ja, das trifft ja eher auf jeden Menschen zu. Was hat das denn mit Frauen zu tun?
Genau, jetzt wird spannend.
Genau. Ich sehe und spüre und habe selber erfahren, gerade in den letzten 5 bis 7 Jahren, dass die treibende Energie und Kraft, uns als Menschheit dahin zu begleiten, im Großen, im Kollektiven, aber auch im absolut individuellen Einzelfall, die treibende Kraft sehr viel mit der weiblichen Energie zu tun hat. Und da sind wir auch direkt beim Startthema, nämlich dem Thema Macht und was bedeutet das und welche Schichten haben wir denn da drauf? Also was haben wir auf uns? Welche Masken, wenn wir im Deutschen darüber sprechen wollen, sind es denn, die uns möglicherweise noch eine verzerrte Sicht und Wahrnehmung auf dieses Thema Macht legen? Denn am Ende, wenn ich selber souverän agieren möchte als diese Einheit, dann ist es ja sehr, sehr stark mit der Eigenmacht verknüpft. Und da bin ich auch bei diesem Thema. Und auf einmal bekommt es eine ganz andere Nuance und auch eine ganz andere Frequenz. Und da bin ich bei dem, wie komme ich dahin, was öffnet die Wege dahin? Und das ist ganz, ganz viel der Aufstieg von allem Weiblichen. Wenn ich es spirituell ausdrücken wollen würde, dann wäre ich irgendwann bei dem weiblichen Göttlichen, the Divine, was natürlich auch männlich parallel mitwächst. Aber die treibende Kraft für diese Dinge, dass wir wieder mehr in dieses Zusammenkommen nach innen, in die Präsenz, wird sehr, sehr stark geleitet aus meiner Sicht durch diesen weiblichen Anteil in diesem Gefüge. Und es geht dabei nicht um Dominanz, sondern es geht eher dabei, wer nimmt jetzt gerade für den nächsten Abschnitt ein bisschen den anderen bei der Hand und geht die nächsten Schritte. Aber beides und alles bleibt parallel. Und das habe ich sehr, sehr stark für mich in den letzten 5, 6 Jahren diesen Prozess durchgehen dürfen, um in mir als Frau erstmal diesen weiblichen Anteil wieder zu reaktivieren, die Verbindung wiederherzustellen und wieder zu spüren und in Aktion, in Bewusstsein reinzubringen, wie so ein Auto, wie fahre ich dieses Auto eigentlich? Wie benutze ich diese Werkzeuge, die da in mir sind, die weibliche Anteile sind? Und wie ordne ich den männlichen Anteil in mir dahin, dass er auch eine Rolle übernimmt, um sich diesem göttlich-männlichen wieder etwas mehr zu nähern? Jetzt sind wir hier so ein bisschen abstrakt und spirituell unterwegs, aber ganz pragmatisch, was heißt das? Ich gebe euch, die ihr zuhört, mal ein Beispiel. Die 10 Jahre, die ich im Konzern unterwegs war. Ich war immer in Vertriebspositionen, Key Account oder Business Development, sowohl deutsch als auch international. Und sehr, sehr oft war ich die einzige Frau, sowohl im eigenen Team, Unternehmen, aber auch in den Verhandlungsrunden. Und ich bin sehr, sehr stark in meiner eigenen männlichen Energie gelaufen. Und vielleicht haben da einige von euch Zuhörerinnen und Zuhörern Resonanz. Ja, ich habe zwar von außen ausgesehen wie weiblich. Nichtsdestotrotz, ich habe mich versteckt in den Anzügen und dieser Businesskleidung, dieser Uniform und ne, Haare möglichst nach hinten und eng zusammen, keine bunten Nägel, kein Lippenstift in auffallenden Farben. Also möglichst das Weibliche verstecken und möglichst mit der männlichen Energie höher, schneller, weiter, gestern, effizient, etc., etc., los zu performen. So, und das hat mich so und so weit gebracht. Das war super. Und dann hat es aber natürlich auch dunkle Seiten und Nebeneffekte gehabt. Und das hat irgendwann für mich diesen Prozess angestoßen, sagen, wie kann es denn auch anders sein? Und wie sieht Weiblichkeit denn in der Macht aus, um wieder zum Start hier zurückzukommen und zum Titel der Folge und eben in der Ermächtigung?
Und das ist ja auch genau das, was ich immer wieder feststelle, sei es in meinen eigenen Coachings, aber auch generell in den Gesprächen. Wir haben ja schon viele, viele Gespräche hier gehabt, wo es genau eben darum geht, dass eben die erfolgreichen Frauen gerade in der Konzernwelt, aber natürlich auch im Mittelstand und Ähnlichem, wenn sie so erfolgreich sind, oftmals eben den männlichen Weg gehen, weil früher nie etwas anderes großartig vorgelebt wurde. Und deswegen habe ich mir ja Ende 2019 auch auf die Fahne geschrieben, ab jetzt nur noch mit Frauen, damit Frauen wieder in ihre Weiblichkeit zurückfinden können. Denn, und da bin ich gespannt, wie du das siehst, wenn Frau wirklich in ihrer, wie du sagst, Macht ist, aber auch eine wirkliche tiefe innere Haltung einnimmt, eine weibliche, feminine Haltung. Ich kenne einige Frauen, die dann so unterwegs sind, die kommen in den Raum, die nehmen den ganzen Raum ein und der Mann, der eigentlich jetzt ganz gerne den Mund aufgemacht hätte, weiß direkt, das lasse ich lieber bleiben. Wie ist da deine eigene persönliche Erfahrung?
Ja, ich liebe das Beispiel, weil wenn du mich heute fragst, was ist denn die Definition von weiblicher Macht oder wie drückt sich das aus im Dienlichen, ja, dann würde ich dir sofort sagen, das hat was mit Präsenz und mit Frequenz zu tun. Das ist immer das, auch wenn wir das in der ganzen Online-Welt, also ich bin sehr im Englischsprachigen unterwegs und da gibt es so eine schöne Terminologie, vielleicht hat der eine oder andere, die andere das hier in Deutschland auch schon gehört, da gibt es immer so dieses, um das Thema Being and Doing, quasi so diese Polaritäten des männlichen und weiblichen irgendwie darzustellen, gibt es da so einen Ausdruck, it's the woo and the do. Vielleicht kennt es der ein oder andere, was quasi das woo, the woo-woo, das Spirituelle ausdrücken soll, was am Ende auch wieder für das Weibliche steht. Und the do ist halt dann da der aktive Teil, die Umsetzung, der männliche Anteil. Und manchmal, oder was ich gesehen habe, ist, dass es über so in der Zeit 2020 bis 23, 24 gab es da ganz viel Verwirrung. Wie setze ich das denn um? Auch diese Fragestellung, wie gehe ich von 3D, also von der realen Welt und auch der männlichen linearen Umsetzungsweise, Step by Step, Linearität, ja, Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Wie gehe ich denn hin in, was so in 5D gesagt wird? Also wie bringe ich das Spirituelle da rein? Und was ich halt oft gesehen habe, ist ein, es ist immer noch nacheinander passiert, während wir in eine Gleichzeitigkeit gehen dürfen. Und das eigentlich der Prozess ist. Das heißt, in faktischem Unternehmer Umfeld hat es ausgesehen, gerade bei den Frauen, mit, okay, jetzt habe ich einen Zeitblock von 3 Stunden, jetzt hustle ich mal hart, weil ich muss noch die E-Mail-Automation machen, die Landingpage, ich habe noch den Sales-Pitch oder ich habe einen Sales-Call oder keine Ahnung, ne, wer auch in unserem Unternehmen ist, hier ist ein Meeting, also der Hustle-Hard-Part für 2 bis 3 Stunden. Und dann gehe ich aber in meine Weiblichkeit, wann habe ich mir jetzt 1 Stunde Zeit geblockt und jetzt meditiere ich. So, ja?
Okay, es ist ja
Also,
quasi wie, ich bin den ganzen Tag in der Firma und wenn ich dann nachher nach Hause komme, oh, dann kann ich mich endlich fallen lassen und so sein, wie ich wirklich bin. Was übrigens bei Männern ja auch ganz häufig der Fall ist. Die ja auch, ne, tatsächlich, wenn sie dann im Business sind, eben wirklich extrem männlich unterwegs und so wie sie zu Hause sind, lassen sich dann auch entsprechend fallen. Und das Gleiche ist ja letztendlich bei Frau eben auch so. Die Frage ist, du hast es leicht eben schon angedeutet, wie gehe ich denn raus aus dem erst das eine, dann das andere, sondern sowohl als auch beides gleichzeitig zu nutzen?
ja, das ist die Frage. Ich habe auch da gesessen vor 2, 3 Jahren und mir gedacht, okay, ich habe das konzeptionell verstanden, grundsätzlich, aber wie? Was tue ich denn? Und die Antwort ist das, was unser logisches Gehirn jetzt oft vor so eine Wand fährt im ersten Moment, sondern vor so hä, das, hä, verstehe ich nicht. Weil die Antwort ist tatsächlich eine Gleichzeitigkeit und die kann nur in den Themen Präsenz, Bewusstsein und Frequenz liegen. Das sind jetzt alles vielleicht so ein bisschen abstrakte Wörter, aber am Ende ist es genau das. Ich darf an einen Punkt kommen, in dem ich all die Dinge in mir loslasse, verarbeitet habe. Und es geht jetzt nicht mal um die krassesten Traumata, sondern es sind wirklich Emotionalitäten. Es hat viel mit Selbstführung zu tun. Ja, dass ich einen Punkt erreiche, an dem ich merke, auch über den Geist, über den Kopf, der rennt nicht die ganze Zeit und macht sich Sorgen über das, was morgen noch kommen kann oder ist irgendwo in der Vergangenheit, sondern wirklich dieses im Hier und Jetzt zu bleiben, weil nur dann, wenn ich da bin, und da ist viel, viel weibliche Präsenz in diesem Kreativflow, dann finde ich die Lösungen. Ja, und wir können in dieser Zeit, die die Welt heute hat, in der wir sind, vielleicht guckt ihr die Schumann-Frequenz, ja, wenn ihr guckt, wie schwingt die Erde und dieses ganze Thema. Es gibt Nachweise, wir schwingen anders. Wir schwingen auf der ganzen Welt physikalisch gesehen in anderen Frequenzen, als wir es vor 20 Jahren getan haben. Und so komisch das vielleicht auch klingt, wenn das jetzt jemand das erste Mal hört, das bedingt oder das hat als Resultat, dass die Art, wie wir handeln, so wie wir das jahrzehntelang gelernt haben, mit diesem sehr linearen, sehr hierarchischen, das ist nicht mehr stimmig damit, das passt nicht mehr ineinander und es wird immer anstrengender, sich in diesem Feld so zu bewegen, also auf diese Art und Weise zu handeln mit den alten Strategien, den alten Wegen und diesem alten Vorgehen, was halt sehr männlich geprägt ist. Und das ist jetzt nichts mit Anschuldigungen, sondern einfach die Systeme waren so. Und es geht auch nicht darum, dass wir das verlieren sollen, generell. Es bekommt nur eine andere Rangordnung. Wenn ich mit Menschen im Coaching arbeite und wir genau an diesen inneren Transformationen, ich sage den Leuten immer, wir müssen das Betriebssystem im Inneren einmal neu programmieren, weil das Gehirn und die rationale Logik, die denken immer, ich bin CEO, ich sitze da in diesem obersten Chefsessel und bedeutet, ich treffe diese Entscheidungen. Aber das ist genau der Irrtum, weil das Gehirn kann keine guten Entscheidungen treffen, die etwas damit zu tun haben, wenn ich neue Dinge etablieren will. Also das große Ganze, was, diese ganzen Entscheidungen um was, Strategien im Unternehmertum, Entscheidungen für oder gegen auch einen Job oder eine Rolle, je nachdem, was das ist, wenn es etwas größere Entscheidungen sind, dann ist das Gehirn überfordert, wenn es neuen Kontext braucht. Weil es kann ja immer nur auf Basis des, was es schon kennt, entscheiden und neu anordnen. Das heißt, wir brauchen eine andere Instanz, aus der heraus wir Entscheidungen treffen können. Und dann bin ich, ne, wenn du das Bild weiter behältst mit dem Gehirn im CEO-Sessel, müssen wir das ganz liebevoll und sanft auf die Seite schieben, irgendwo mit an den Tisch ins Operations-Team. Aber wer ist der oberste, die oberste Instanz, die die Entscheidung trifft? Und jetzt kannst du das Herz nennen oder dein Bewusstsein oder deine Seele. Aber das, was du über deine intuitiven Fähigkeiten weißt, ja, das ist tiefes inneres Wissen, wenn wir intuitive Fähigkeiten auffächern, auch wissenschaftlich, das hat ganz, ganz viele Nuancen. Dann sind wir irgendwann auch in Fähigkeiten, hell zu wissen oder hell zu sehen. Hat nichts zu tun mit der Kristallkugeldame auf dem Jahrmarkt, sondern das hat eher was damit zu tun, dieses Bauchgefühl, der sechste, siebte Sinn, den wir alle haben und besonders Frauen haben das ganz, ganz stark. Da liegt die Weisheit und das Wissen für die großen Was-Entscheidungen. Wir haben nur verlernt, diese Sprache zu interpretieren und ihr zu vertrauen. Wenn wir das wieder setzen, letzten Satz, dann höre ich dir das gerne, was du sagst, wenn wir das wieder dazu nehmen, dann haben wir nämlich das weibliche Sein in der Präsenz, was das was entscheidet. Und dann nehmen wir das Männliche, auch das Logische und all diese Dinge wieder hinzu, um die Roadmap zu bauen. Wie setze ich jetzt um? Also die Exekutive. Damit haben wir eine wunderschöne Symbiose. Nur der leitende Anteil kommt eben aus dem, was wir jetzt eher dem weiblichen Prinzip zuordnen würden. Und das ist auch eine Änderung im inneren Betriebssystem, die es erstmal zu gehen gilt, damit beides so eine Gleichzeitigkeit bekommen kann und wir nicht sind aus dem 2 Stunden das, 2 Stunden das.
Ich glaube, da kommen wir genau an diesen Punkt, den ja so viele verspüren. Er wird ja auch gern als der Bifurkationspunkt bezeichnet, sprich der Scheideweg, an dem wir tatsächlich gerade stehen, was, glaube ich, jeder mittlerweile mitbekommen hat, dass die Welt sich so radikal verändert hat, dass wir halt gucken müssen, okay, in welche Richtung gehe ich jetzt? Die Richtung, die wir schon kennen, sprich das alte Bekannte, das möchte natürlich unser Ego, weil es ja unser Überleben sichern möchte. Oder bin ich bereit, mutig genug, auf die andere Seite zu gucken, wo es hingehen kann und letztendlich, wie du es gesagt hast, mich mit meinen inneren Qualitäten so sehr zu verbinden, dass ich erkenne, was und wer ich wirklich bin. Und definitiv für diejenigen, die denken, Intuition, ja, Bauchgefühl. Intuition, das sagt ja auch das Hard Math Institute in Kalifornien, ist letztendlich etwas, was uns mit dem kollektiven Bewusstsein verbindet. Das heißt, wir sind nicht auf unser eigenes mentales Bewusstsein beschränkt, sondern über die Intuition sind wir mit dem kollektiven Bewusstsein, sprich mit dem Allwissen, was es jemals gegeben hat. Und wenn man mal das Raum-Zeit-Kontinuum rausnimmt, was die Quantenphysik ja auch besagt, und eben dann auch, welches Wissen irgendwann mal kommen wird. Und das ist halt die Intuition, die wir haben. Und ich finde es schön, was du sagst, Judith, dass wir uns daran einfach auch wieder erinnern dürfen, um dann auf eine andere Ebene zu kommen, ob man die nun spirituell nennt oder einfach eben, ich erinnere mich daran, dass da noch viel, viel mehr ist als das, was ich bisher vielleicht geglaubt habe, was da ist. Und das kriegen wir ja auch alle mit. So viele Dinge, die auf einmal aufgedeckt werden oder die anders wahrgenommen werden, wissenschaftliche Erkenntnisse, die eigentlich klar waren, so wie damals, ne, von wegen, es ist ganz viel Eisen im Spinat drin und irgendwann erkennen wir Bullshit.
Das ist so schön wie die Geschichte um den Frühstücksbacon.
Ja.
Eine wundervolle Marketingerfindung. Wen das interessiert, google das mal. Warum das überhaupt existiert, dieses Produkt, und wie sich dieser Mythos gebildet hat, dass das optimal ist, den Tag damit zu starten.
Tja. Lass uns doch mal in ein Thema gehen, wo du aktuell ja sehr, sehr stark drin bist. Wir wissen, unsere Welt wird immer digitaler. Und wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, was heißt das denn, wenn auch meine Identität immer mehr digitalisiert wird, wenn alles miteinander verknüpft wird und man zum Beispiel keinen Kredit mehr bekommt, weil man sich nicht richtig ernährt hat oder ein paar Mal zu viel falsch geparkt. Da passiert ja gerade sehr, sehr viel, was diese wirklich Digitalisierung all unserer Daten, die irgendwo sind, miteinander verknüpft. Was hast du für dich da rausgefunden? Du gehst ja nachher, da gucken wir gleich auch noch auf, dass das Thema Geld, was ja auch ganz viel mit Macht zu tun hat. Aber was bedeutet das mit dieser digitalen Identität?
Ich liebe dieses Thema und es ist ein sehr aktuelles, und es ist, wie immer, hat dieses Thema sehr viel Potenzial, sage ich gerade erstmal neutral, weil ich gucke, wo ich anfange. Also der Punkt ist, ich gehe erstmal auf diese Kommunikationskomponente ein. Also wenn du das Thema digitale Identität jetzt vielleicht eins der ersten Male hörst, oder du hast es mit dem Augenwinkel rechts, links irgendwo mal gesehen, aber du hast dich noch gar nicht so richtig damit beschäftigt, dann liegt das jetzt nicht daran, dass du verpasst hast, die Recherche zu machen, sondern es liegt auch daran, dass ganz, ganz wenig aktive Kommunikation in Form von Informationen an uns Bürger, und das ist auch länderübergreifend, ich habe sehr viel Kontakt mit Menschen in vielen, vielen anderen Ländern, um als Beispiel von der USA über Guatemala, über andere europäische Länder, über Australien. Also das deckt sich. Das ist jetzt kein deutsches oder Dachraumphänomen. Es gibt grundsätzlich sehr, sehr wenig aktive Kommunikation, die informieren soll in die Richtung: Achtung, liebe Menschen, hier passiert gerade ein signifikanter Wechsel in mehreren Themen der Welt. Und eines davon, was dich, by the way, betrifft, lieber Mensch, ist das Thema: deine Identität wird digitalisiert. Und was bedeutet das eigentlich? Und in welchen Bereichen deines Lebens betrifft es dich? Da gibt es einfach sehr, sehr wenig Kommunikation dazu. Und die Frage, die du dir selber stellen kannst, um das ein bisschen einzuordnen, kann man fragen, warum ist das so? Ich will da gar keine Theorien zu aufmachen, aber wenn du vergleichst, wie viel Kommunikation zu Informationen und Verhaltensempfehlungen wir hatten in den Jahren 2020 bis 2023, das sah halt ein bisschen anders aus zu einem anderen Thema, was damals die Welt bewegt hat. Also es ist einfach ein Unterschied, erstmal in der Wahrnehmung, aha, da passiert jetzt aktuell wieder etwas, was die Welt betrifft. Allerdings scheint die generelle Kommunikations- und Informationsstrategie eine andere zu sein. So, das heißt, wenn du es jetzt noch nicht so viel gesehen hast, liegt es unter anderem auch daran. Gleichauf empfehle ich immer, sowohl mein Podcast oder ich spreche auch über diese Themen, um Aufklärung einfach zu leisten. Nicht um Empfehlungen zur Handlung zu geben, aber um zu helfen, zu verstehen, was überhaupt passiert. Und das ist die Frage, die du, lieber Siranus, gerade gestellt hast. Im Zuge, und das hat mit dem Geldsystem tatsächlich zu tun, auch wenn wir da gleich noch drauf gucken. Aber nicht nur. Es hat damit zu tun, wie identifiziere ich mich ab jetzt circa, weil die Implementierungsphasen laufen weltweit. Ja, wie identifiziere ich, dass ich bin, wenn ich eine Zahlung online irgendwo tätigen will, oder aber auch, wenn ich mich identifizieren will, sei es beim Thema Reisen, sei es beim Thema Steuererklärung, sei es beim Thema Welche größeren? Alles, was irgendwie mit dem Bereich Versicherung zu tun hat. Alles, was auch über die Regierungen eines Landes gesteuert wird, die gesellschaftlichen Dinge. Also Steuern gehört ja schon mal dazu, alle sozialen Themen gehören dazu. Sei es sowas wie Führerscheine und. Also überall, wo irgendwo ein Moment ist, in dem du dich identifizierst, um an etwas teilzunehmen, Daten zu erhalten, Zugang zu etwas zu bekommen oder ja, eine Transaktion loszutreten, sozusagen, ein Verifizierungsprozess. Wo wir heute noch sagen, ich habe einen Ausweis, den ich hochhalte oder einen Führerschein, den ich hochhalte oder ich habe irgendwas online hinterlegt, ich habe ein Passwort wie bei einer E-Mail-Adresse. Ne? Das ist so der gängige Weg ja eigentlich. Oder ich habe eine Kreditkarte, da steht eine Nummer drauf und hinten drauf ist der dreistellige Code. Ja, aber ich glaube, das Bild, was noch am leichtesten ist, ist zu sagen, überall wie eine E-Mail-Adresse, du hast die E-Mail-Adresse und es gibt ein Passwort, dann loggst du dich ein. Diese Systemik, diese Grundidee von Identifikation oder Verifikation, dass das deins ist, dass du bist, das ändert sich gerade. Für alle Dinge, die ich gerade schon erwähnt habe, und wahrscheinlich habe ich noch diverse vergessen, aber im Prinzip zu allen Dingen im Leben und all das wird in eine digitale Version gebracht. Und wie das passiert, ist auf der Welt ein bisschen unterschiedlich. Ich gebe euch das Beispiel mal für Europa. Ein Weg, das kommt von zwei Seiten, aber auch die EU und Europa schiebt das an. Es gibt, ihr könnt auf die Seite auch gehen, das ist die Seite von der Europäischen Kommission. Oder ihr könnt auch in eurem App Store auf dem Handy gucken. Es wird ab 2026 zur Verfügung gestellt erstmal in Freiwilligkeit ein Wallet, das heißt EUDI, also EU wie die EU, DI, das EUDI Wallet. Das gibt es auch schon im App Store als so eine Beta-Version. Im Moment steht da als Status, die Testplätze sind voll, aber da sieht man schon, das gibt es schon. Und wenn du auf der Seite der Europäischen Kommission guckst, dann kannst du dir genau angucken, was da alles zusammenlaufen soll und was dieses Wallet kann. Also es wird ab 2026 den ganzen europäischen, den ganzen EU-Ländern zur Verfügung gestellt. Und was alles in diesem Wallet zusammenläuft dann, was du auf deinem Handy hast, sind im Prinzip alle Bereiche, die ich gerade erwähnt habe. Das kannst du auch auf der Internetseite sehen. Und das hat jetzt mehrere Aspekte. Ganz viele Menschen haben Angst vor all diesen Veränderungen, weil wir so wenig darüber wissen. Und das ist ein natürlicher menschlicher Prozess. Dann haben wir Angst vor dem, Siranus, was du vorhin auch geschildert hast, was in Hollywood-Filmen ja auch oft immer gezeigt wird, dieses Doomsday-Szenario. Dann ist alles miteinander verbunden, du bist der gläserne Mensch. Und wenn du dich zweimal falsch verhältst, dann wird dein Konto gesperrt oder du kannst dein Auto nicht mehr bewegen oder was auch immer es ist. Ja, du kannst an dein Geld nicht mehr ran. Auf jeden Fall, du wirst dominiert und kontrolliert. Und das ist ja ein Machtthema genauso, vor dem wir dann Angst haben, dass wir übermächtigt werden oder dass wir selber machtlos sind. Und aus dieser Angst neigen wir oft dazu, uns dann mit diesen ganzen Themen gar nicht zu beschäftigen. Und genau das möchte ich aktuell ändern, indem ich über diese Themen spreche, weil besonders, wenn wir jetzt bei diesem EUDI-Wallet bleiben, das hat mehrere Dimensionen. Das kann auch, ich kann auch die Perspektive einnehmen und sagen, wow, ist das auch ganz praktisch vielleicht, weil auf einmal habe ich in einem Wallet eine Möglichkeit, das, was ich ja eh immer übermitteln muss, nimm mal deine Einkommensteuererklärung, um das mal ganz simpel zu machen. Zumindest im Moment, egal in welchem Land du bist, wirst du noch in irgendeiner Form dieses Ding abgeben müssen und ob du weiterhin diese Grau Altpapier ausgedruckt, zumindest in Deutschland sehen die so aus, wische dir vom Finanzamt holst, die händisch ausfüllst und wieder per Papier abgibst. Oder du schon eine der Apps nutzt oder Online-Dienstleistungen, in denen man das machen kann. Du musst es irgendwie tun. Und das ist manchmal ein bisschen nervig. Und wenn in diesem Wallet jetzt diese ganzen Daten von den verschiedenen Stellen schon verknüpft sind, sodass du vielleicht nur noch eine Maske bekommst, in der du 8, 9, 10 Datenpunkte eingibst von deinem Jahr und dann ist deine Gesamtsteuererklärung fertig. Ja, das ist ein praktischer. Eine praktische Konsequenz aus diesen Dingen, die digitalisiert werden. Da gibt es mehrere solche Aspekte, bei denen auch ich sagen würde, pass auf, das kann gut sein, dass ein Teil von diesen Dingen einfach nur in so eine Kategorie fallen, ja, ist ja mega, geht viel schneller, ist viel praktischer, habe ich weniger Arbeit mit. Und sind Dinge, die ja eh passieren. Das ist die eine Seite von diesen Dingen, ja. Die andere Seite ist aber natürlich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und das ist auch mit in dieser Information drin. In der heutigen Zeit, in der wir sind, ist immer die Frage, wer kann welche Daten sehen und wem gehören welche Daten? Besonders meine eigenen. Und wenn das dann über diese Identität geht, ja, du hast dann als Identität nicht mehr ein Passwort wie bei der E-Mail-Adresse oder die Nummer auf der Kreditkarte, das verschwindet alles nach und nach. Ja, nicht über Nacht. Auch das ist immer so ein Doomsday-Szenario. Nichts wird über Nacht komplett schwarz auf weiß geschaltet. Das ist ein Prozess über mehrere Monate und Jahre. Aber wohin es geht, ist, wir bekommen eine digitalisierte ID-Nummer zugewiesen. Wie so ein ewig langer Zahlencode, wenn du so willst. Zahlen, Buchstaben, irgendwas. Das wird dann deine ID und die wird in unterschiedlichen Stellen hinterlegt. Und wie gesagt, bei dem Beispiel von der Steuererklärung denkst du vielleicht nach, ja, das ist super, ist praktisch, ne, ist alles gut. Und die Daten gehen ja sowieso dahin, wo sie vorher auch hingegangen sind. Alright. Wo es aber vielleicht nicht so cool ist, wenn es irgendwann wirklich um deinen Konten geht oder ne, die Bewegungen auf deinem Konto, dann ist ja die Frage, wer sieht denn du genau welchen Teil dieser Daten? Wo sind die abgespeichert? Was davon gehört denn mir? Auch diese ID, die mir zugewiesen wird. Und jetzt, weil wir könnten hier tief eintauchen, aber ich ende das mal hier, da du hast schon mal eine Idee bekommen. Ne? Zum Beispiel, dieses EudiWallet ist so gebaut, wenn du guckst, was für eine Technologie das ist, dann sind wir bei der Frage, zentralisierte Daten oder dezentral? Und da kommen wir in diese Fragestellung von, was ist zentralisiert? Das ist, wenn wir heute gucken auf, wie wenn du auf Facebook und Instagram postest, dann gehören die Daten, das, was du postest, gehört Meta. Das gehört nicht dir. Das wissen aber die meisten Leute. Also, das ist zentralisierte Datenhaltung auf deren Servern, denen gehören die Daten. Bums. Ja, dein Account gehört nicht dir. Andersrum hast du alles, was Blockchain-basiert ist, dezentral. Da gehört auch alles rein, was in Web3 ist. Ja, dann hast du eine andere Art der Datenspeicherung. Und das gehört jetzt mal ganz schwarz-weiß ausgedrückt mehr dir. Und in diesem EudiWallet zum Beispiel haben die einen Teil der Technologie dahinter dezentral gebaut und einen anderen Teil der Datenverwaltung und der Ownership ist zentralisiert. Das heißt, wir müssen immer differenzieren. Und das ist meine Einladung an dich, dich damit zu beschäftigen und zu gucken, welche Teile von diesen Sachen liegen denn wo. Und dann kann ich eine andere Entscheidung treffen, wenn wir zum Beispiel jetzt über Geld sprechen. Möchte ich weiterhin alle meine Assets, die ich in Geld habe, sei es Bargeld, Aktien, was auch immer du hast, ne? Möchte ich das weiterhin alles in diesem System lassen, was mit dem heutigen Bankensystem verknüpft ist? Oder möchte ich andere Entscheidungen treffen und einen kleinen Teil davon vielleicht noch irgendwo anders hinlegen, wo sie wirklich nur mir gehören und wo der Zugriff auch nur meiner ist? Also das sind so die Fragestellungen um das, was da gerade passiert. Aber erstmal der erste Einstieg zu diesem Thema Identität. Ich hoffe, das ist hilfreich gewesen und weniger verwirrend.
Es war jetzt sehr, sehr ausführlich und sehr lang. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen auch zu den anderen Themen kommen. Aber es
Ja.
ist ja auch sehr wichtig, sich eben genau damit auseinanderzusetzen oder, um es mal besser auszudrücken, sogar zusammenzusetzen, nämlich zu schauen, okay, was macht das überhaupt und wie will ich zukünftig mit Daten umgehen? Es wird ja auch gesagt, ne, die neue und teuerste Währung ist nicht Gold oder Krypto oder sonstiges, sondern sind tatsächlich Daten. Und damit wird ja weltweit schon extrem viel auch gehandelt. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, über zum Beispiel eine Blockchain-Technologie mehr in die Dezentralisierung zu gehen, dann verschieben sich natürlich auch die Machtverhältnisse. Und jetzt lass uns noch mal ganz kurz reingehen. Es hat sich ja sehr viel verändert durch die Entscheidung in den USA bezüglich Krypto, was die Zukunft des Geldes angeht. Auch da kommen wir jetzt natürlich wieder in eine Machtstruktur rein. Wird, was meinst du, unser bisheriges Fiat-Geldsystem bald der Vergangenheit angehören? Oder wie wird es generell zukünftig aussehen? Was sind so deine Ideen, die du ja auch in deinem Podcast Trust to Disrupt vor kurzem bewusst integriert hast?
Ja, ich versuche mal das knapp zu formulieren, dass es nur so ein paar Stichworte gibt als Eingangspunkt zur Recherche oder wer dann tiefer hören möchte, gerne auch in die Podcast-Folgen reinhören. Also erste Frage, die du gefragt hast, wird das Fiat-Geld verschwinden, also unsere heutigen Währungen, die wir kennen, Euro, Dollar, Pfund, Schweizer Franken etc. Ich persönlich glaube, über lang oder kurz wird es das tun, aber auch hier nicht über Nacht und nicht morgen. Also das ist die kurze Antwort. Der erste Schritt, der oder der nächste Schritt, der gerade passiert, ist die Digitalisierung davon. Ein digitaler Euro. Es gibt noch keine finale Entscheidung, die wird Ende diesen Jahres gefällt. Dann, es gibt schon einige Länder auf der Welt, die das gemacht haben. Und wen das interessiert, es gibt eine ziemlich coole Internetseite, die da heißt cbdctracker.org. Und das steht für Central Bank Digital Currencies, weil das ist eine Möglichkeit, wie man eine Währung digitalisieren kann über eine Zentralbank. Ich mache mal das Thema wieder zu, sonst gehen wir da zu tief rein. Also,
Bringen wir auch alles in die Shownotes rein. Wer will, kann da ja auf jeden Fall mal nachgucken.
ne, da könnt ihr gucken, was ist das überhaupt und welche Länder beschäftigen sich damit und in welchem Status und so weiter und so fort. Und auch da gibt es ein paar unterschiedliche Ansätze und Fragestellungen. Das ist der eine Part. Dann gibt es das wundervolle Thema Stablecoins und gerade wenn du die USA an oder reingebracht hast hier mit in die Kommunikation. Und die sind, by the way, nicht das einzige Land. Wir hören das nur am meisten, weil das am meisten in den Medien ist. Aber das, was Donald Trump über dieses ganze Jahr, diese ganzen Acts, diesen Genius Act und ne, da gibt es noch mehr solche Dinge, da hat er ganz, ganz viele andere Dinge gesetzlich und in Regulation gebracht, die die Digitalisierung des Geldsystems weltweit beeinflussen, aber primär erstmal dem Zweck der US-amerikanischen Wirtschaft gedient haben. Das heißt, er hat einmal einen Teil der Federal Reserve, also der US Treasury, also der, wie sagt man auf Deutsch, der Sicherheiten, die wir als Staat quasi uns hinlegen, hat er auch mit in eine digitale Asset-Form gebracht. Da drin liegt ein Bitcoin, das haben die meisten vielleicht noch in den Nachrichten irgendwo gesehen. Da liegen aber auch schon ganz viele andere Kryptowährungen mit drin. Und da passieren noch viele andere Dinge mehr, die da mit reingekommen sind. Da kommt auch dieses ganze Thema Stablecoins mit dazu. Was macht denn Stablecoins? Also dann der andere, der Genius Act, hat eine Regulierung im Juli definiert dazu, wer Stablecoins herausbringen kann und für was sie benutzt werden dürfen. Also das heißt, wir sind in einer Phase, und wie gesagt, es gibt auch andere Länder, die dazu auch schon Regulierungen haben. Das geht nicht alles über die USA. Ja, könnt ihr auch im Podcast reinhören, habe ich da alles ein bisschen weiter aufgemacht. Das ist nur das, was in den Medien am meisten thematisiert wird. Aber die Frage ist, wie digitalisiere ich denn eigentlich Geld? Und Stablecoins sind so, wie die Regularien jetzt definiert worden sind, geben sie den Weg frei, dass auch Privatunternehmen, das ist jetzt sehr auf die USA bezogen, einen eigenen Stablecoin ausgeben können. Zum Beispiel die Firma PayPal, die die meisten wahrscheinlich kennen als Zahlungsabwickler, hat das schon getan. Und auch wenn ihr im Kryptobereich vielleicht gestartet seid, es gibt ein Wallet, das mittlerweile das größte Endverbraucher-Wallet der Welt ist, MetaMask, mit so einem Fuchs-Icon drauf. Ne, die sind auch gerade dabei, solche Dinge zu tun. Und das ist so ein bisschen, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt Fiat-Geld im Euro habe oder im Schweizer Franken oder so, dann liegt das ja heute noch bei deiner Bank und ist normales Papiergeld in der Online-Version. Und durch dieses Tool Stablecoins, ohne jetzt zu nah auf die Technologie zu gehen, das wird wie das Rückgrat dahinter gesetzt, wenn du so willst. Und dadurch tokenisiere ich, das ist der Digitalisierungsprozess, diese Gelder. Und wenn das Geld tokenisiert ist, ist es liquider. Und das kann ich nicht nur mit Geld tun, sondern auch mit zum Beispiel Häusern oder mit anderen Anlagegütern, die eigentlich nicht liquide sind. Und das ist quasi der große Move, was im gesamten Geldsystem passiert. Das ist jetzt sehr abgekürzt, aber das sind Dinge, wir befassen uns, das mag ich vielleicht zum Stück noch und zum Ende noch sagen dazu, immer wenn große Neuheiten in der Welt sind, die meistens durch Technologie getrieben sind, wie das Internet vor 25 Jahren, sind wir jetzt bei diesem Thema wieder, bei so einer Art, durchläuft das immer so fünf, sechs Phasen. Ganz am Anfang, wenn das neu ist, wird über die Presse gesagt, das ist entweder unsicher oder das ist nicht relevant oder dann wird halt klein geredet, damit der Fokus der Masse woanders hingeht. Im Hintergrund sitzen aber Regierungen und ne, die Leute, die die Regularien der Welt machen, überlegen sich, okay, was können wir damit tun? Danach werden Regularien rausgegeben. Währenddessen entwickelt sich das aber trotzdem weiter, weil das stirbt ja nicht aus. Internet ist auch nicht weggegangen und heute diese Blockchain-Technologie und diese ganzen Dinge auch nicht. Und dann, jetzt kommt die Phase, in der wir schon sind, kommt, wenn Regularien gegeben sind durch verschiedenste Weltregierungen, wird es runtergerollt in die Unternehmen. Also auf die globale Ebene großer Enterprises und danach geht es runter in die Masse zu dir und mir. Und wir sind schon jetzt in dieser Umsetzungsphase der letzten Stufen. Also es geht schon in die Unternehmensphase und zum Endverbraucher. Das sind wir überall schon drin und das mag ich den Leuten immer nur mitgeben, sich damit auseinanderzusetzen, weil es wird uns alle betreffen. Ich hoffe, das gibt ein bisschen Information zu dem Thema gerade.
Über kurz oder lang, ganz genau, richtig. Also es
Genau.
macht Sinn. Es ist wie mit KI. Es gibt noch so viele, die sagen, ach komm, gehen wir weg mit KI. Aber KI hat die Welt jetzt schon so radikal verändert. Und wie ich gerade vor ein paar Tagen gehört habe, ChatGPT 5.0, sprich die neueste Version, ist mittlerweile schon intelligenter als der intelligenteste Mensch dieser Welt. Die Frage ist also, wo führt das Ganze hin und wie. Und jetzt kommt das Entscheidende, passend zu dem, was du gerade gesagt hast. Wie schaffe ich es, mich unabhängig zu machen, so es denn möglich ist, von diesem Strom, der da gerade passiert? Wie schaffe ich es, mich nicht abhängig zu machen von ChatGPT, weil macht mir die Welt leichter? Und das Gleiche mit dem Geld, wie du vorhin gesagt hast, okay, wenn ich jetzt mit dem ID, wenn doch alles schon da ist, oh schön, ich muss nur noch auf den Knopf drücken und alle Daten sind schon da, aber wirklich zu hinterfragen, was heißt das im Endeffekt? Und von daher danke ich dir sehr, liebe Judith, dass du uns so ein bisschen reingeholt hast, wirklich mal das zu hinterfragen, was tatsächlich passiert, ohne in irgendwelche Verschwörungsgeschichten zu kommen, das ist völlig irrelevant, sondern wirklich zu gucken, wie viel Sinn macht es tatsächlich, wie verändert es mein Leben und das Leben meiner Lieben drumherum, wie verändert es vielleicht auch mein Business und was kann ich heute tun, um morgen nicht irgendwann, Entschuldigung, blöd aus der Wäsche zu gucken. Vielleicht ein letzter Satz von deiner Warte noch, liebe Judith, zum Verändern oder zur Veränderung der Machtgefüge in der Welt, wenn sich das in einem Satz fassen lässt.
Ich versuche. Ich wollte starten, nämlich genau bei dem wieder zurückzukommen zu dem Ermächtigungs- und wie kann ich in der Macht denn bleiben und mich nicht ohnmächtig fühlen, im Angesicht dieser vielen technischen und auch regularischen Veränderungen. Und die Lösung ist, wie können wir sowohl mit der KI als auch mit der Digitalisierung von all diesen Dingen, wie können wir damit dienlich koexistieren? Die liegt wieder bei dem Teil, über das wir am Anfang gesprochen haben. Wenn ich selber in mir, in diese, mehr und mehr in die Souveränität gehe und mir diese anderen Fähigkeiten in mir wieder erinnere, dann kann ich handeln von einem höheren Bewusstsein aus. Und das ist jetzt nicht nur rein spirituell gelenkt, sondern wirklich Handlungsfähigkeit liegt da drin, weil ich nehme mich raus aus den Abhängigkeiten von etwas oder mit etwas. Und das ist die eine Komponente, wie ich mich selber führe und diese Dinge aufmache. Und die andere Komponente, ganz pragmatisch, ist wirklich, die Dinge zu lernen und das zu verstehen. Also ganz, ganz simpel, lies das, recherchiere das, hör Podcast, wie auch immer. Die beiden Dinge dürfen zusammenkommen, weil je mehr ich weiß, desto mehr Sicherheit fühle ich. Und dann kann ich die anderen Sachen auch leichter aufmachen. Also es hat ganz, ganz viel mit der inneren persönlichen Weiterentwicklung zu tun, dass wir bewusster in unserem Handeln sein müssen und dürfen. Und dann funktioniert das Gesamte auch, weil die Sachen sind alle da, um uns zu dienen. Und jetzt zu der konkreten Frage von dir, wie kriege ich das in einen Satz? Die Machtgefüge der Welt. Ich spüre ganz klar, dass all das, was möglich wird durch die Veränderung der Technologie, Wege aufmacht, in der die wirtschaftlichen und politischen Machtgefüge der Welt, so wie wir sie heute kennen, die auch ganz oft sagen zu bestimmten Ländern oder Bevölkerungsgruppen, ja, nee, du kommst hier nicht rein, weil, und da werden ja auch viele Dinge bewusst so gehalten, wie sie sind, von den Institutionen, die es weltweit gibt, dass sich das komplett verändert, weil diese alten Machtgefüge mit den Möglichkeiten, die sich jetzt neu eröffnen, diese kontrollierende Machtposition, die sie bis jetzt gehalten haben, nicht mehr halten können, weil zu viele Leute A, Zugang bekommen, über diese neuen Technologien teilzunehmen. Dieses Stichwort, wenn ich gesagt habe, vorhin auch Häuser oder Rohstoffe oder sowas, kann liquide gemacht werden, wenn wir auf der finanziellen, wirtschaftlichen Achse bleiben. Das gibt einen ganz anderen Zugriff und ganz andere Möglichkeiten, teilzuhaben an einem Wirtschaftssystem für viele, viele Länder und Gruppierungen und Einzelpersonen, die das vorher nicht hatten. Und der zweite Teil ist, ich habe gestern noch einen interessanten kurzen Beitrag dazu gesehen, was in Nepal gerade passiert, diese Aufstände und den Umsturz der Regierung etc. Ein Aspekt, der dargestellt wurde, der dazu beigetragen hat, und das ist ein Aspekt, dass gerade eine jüngere Generation in einem kollektiven Bewusstsein einfach einen anderen Weg einschlägt. Und mittlerweile der Einfluss, den ich haben kann, wenn ich, ne, bei diesem Kollektiv bin, in einer anderen Handlung zu sein, inklusive die digitale Technologie zu nutzen, dann habe ich auf einmal da auch eine Machtkomponente in einer Bevölkerung, die ich vorher nicht hatte. Das heißt, die wenigen, die Entscheidungen getroffen haben bisher und dadurch Macht hatten, das System fällt, das System funktioniert nicht mehr. Und je mehr Leute dann ihre Eigenverantwortung übernehmen, das verändert die ganze Welt. Und das heißt, ich glaube, ja, wir werden sehr, sehr viel Veränderung noch sehen. Wird das alles schnell passieren und die Welt explodieren? Nein. Es wird sich alles über die nächsten 3 bis 5 Jahre werden wir sehr, sehr viel Veränderung sehen. Das heißt, ja, es lohnt sich, ist mein Abschlussappell. Beschäftige dich mit all diesen Themen und nein, bitte verfall nicht in Panik, dass du jetzt bis zu irgendeinem auf Social Media kommunizierten Doomsday-Datum bestimmte Dinge gemacht haben musst. Das stimmt nicht. Und gleichzeitig bitte starte und informiere dich über diese ganzen Dinge, damit du souveräne Entscheidungen treffen kannst und in deiner eigenen Macht bleibst.
Okay, war jetzt ein sehr, sehr, sehr langer Satz, macht aber nichts. Und es passt so schön, wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, wenn du diesen Bifurkationspunkt, also diesen Scheideweg, an dem die Welt gerade steht, den ja auch jeder mitbekommt, nutzt für dich, so wie eben auch die Technologisierung oder generell die ganze Digitalisierung, Technologisierung uns im Prinzip nicht nur ermuntert, sondern zwingt aufzuwachen, tiefer zu denken, tiefer zu fühlen. Das höhere Bewusstsein, wie du gesprochen hast, einerseits einzusetzen, also den weiblichen Part, andererseits aber auch wirklich konstruktiv, kritisch zu denken, zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen, dann haben wir, davon bin ich überzeugt, die größte Chance aller Zeiten auf diesem Weg. Ich danke dir, Judith, dass du heute hier gewesen bist. Das war eine ganze Menge. Ich glaube, es macht Sinn, sich das nicht nur einmal anzuhören. Wenn du mehr wissen möchtest über Judith, alle Daten wie immer in den Shownotes, auch die, die wir vorhin angegeben haben, die Links. Wo findet man dich am meisten, Judith?
Am meisten mit normalem Inhalten über LinkedIn gerne, einfach unter Judith Junke. Und wer ein bisschen mehr zu diesen auch Podcast-Themen hören möchte, gerne über TikTok. Wenn ihr meinen Namen eingibt, oder wir können das unten auch verlinken, da sind diese Finanzthemen mehr bespielt auf dem Kanal und oder eben in dem Podcast Trust Disrupt selber.
Okay, wunderbar, alles klar. Nochmal vielen, vielen Dank, liebe Judith. Schön, dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank für dich, liebe Zuhörerin, dass du hier mal einen ganz anderen Deep Dive gemacht hast in unterschiedliche Bereiche hinein. Meine Einladung tatsächlich, hör dir das ruhig nochmal in Ruhe an, wenn du nicht so tief drin steckst, wie ja die meisten auch. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, wie immer, gib ihr einen Daumen hoch. Bewerte den Podcast an sich, weil davon lebt natürlich dieser Podcast, um dann auch Menschen wie die Judith hier einladen zu können. Ansonsten wie immer, ich wünsche dir ein ganz wundervolles Wochenende. Genieß es, genieß dich, genieß das Leben. Wir hören uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder.